Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen bei SBS Audio. Sie hören das Programm in deutscher Sprache. Im Studio Wolfgang Müller. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Steigen wir gleich ein in den aktuellen Teil des Programms. Wir sind nur noch ein Wochenende von einem der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres entfernt, die Wahl eines neuen Präsidenten in den USA. Es wird ein neuer sein, denn der aktuelle Amtsinhaber, Präsident Joe Biden, kandidiert aus Altersgründen nicht mehr. Zur Wahl stellen sich die Demokratin Kamala Harris, Bidens bisherige Vizepräsidentin, und bei den Republikanern ein alter Bekannter, nämlich der ehemalige Präsident und umstrittene Geschäftsmann Donald Trump. Krasser könnte die Wahl eigentlich nicht sein. Auf der einen Seite eine afroamerikanische Staatsanwältin und auf der anderen Seite ein polternder republikanischer Politiker, dem viele Beobachter alles zutrauen, aber nun auch wirklich alles. Ja, und um diese schwierige Lage zu beurteilen, habe ich im Studio Professor Wagner von der Wollongong-Universität. Und er kennt Amerika gut. Das wird ja nur eine schwierige Wahl werden für die Amerikaner, obwohl sich 60 Millionen ja schon entschieden haben. Was kann man denn über die beiden Kandidaten sagen?
Naja, also Donald Trump, den kennen wir schon seit geraumer Zeit. Wir wissen sozusagen, dass er eine schillernde Vergangenheit hat. Schon vor der Präsidentschaftskandidatur, die er damals gewonnen hat, 2016. Danach, nach der verlorenen Wahl gegen Joe Biden, hat er sich sozusagen auf diese Wahl vorbereitet. Und zwar über Jahre hinweg. Man kann sagen, er hat gepoltert, schon eine ganze Weile. Und hat im Grunde genommen versucht, und das sieht man jetzt auch viel besser als 2016 und 2020, sozusagen eine Vorbereitung darauf hinzumachen, dass man eben die Wahl und die Legitimität der Wahl im Jahr 2024 in Frage stellen kann. Das ist Trump sozusagen in a nutshell. Kamala Harris, klassische politische Karriere in den USA. Staatsanwältin in der Nähe von San Francisco oder in San Francisco. Dann war sie Attorney General in Kalifornien. Dann in die Bundespolitik aufgestiegen und, wie wir wissen, Vizepräsidentin derzeit unter Biden. Und hat dann eher Biden als Kandidat abgelöst Mitte diesen Jahres, also ohne großen Präzedenzfall. Es gibt ganz wenige, dass eben ganz spät in den USA auch sehr langen Prozess eben jemand abgelöst wird.
Ja, das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber du bist da so gut bewandert. Sag doch unseren Hörern, du hast in den USA gearbeitet und gelebt.
Ja, also ich habe Austauschschüler schon vor sehr, sehr langer Zeit ein Jahr in Ohio verbracht. Dann war ich in Stanford, habe dort meinen Abschluss gemacht. Und dann habe ich 7,5, 8 Jahre lang in Miami eine Professur inne gehabt, unter anderem auch mit amerikanischem Verfassungsrecht. Deswegen war uns wahrscheinlich auch gerade unterhalten. Und da hat man das dann schon aus der Nähe mitbekommen, wie eben die Demokratie in ihren guten und auch teilweise nicht so guten Facetten in den USA eben auch funktioniert.
Das ist ja auch das Interessante, dass nach diesem Wahlkampf jetzt beide Kandidaten offensichtlich in den Umfragen wirklich gleicher Höhe liegen. Amerika scheint sich noch nicht irgendwie entschlossen zu haben, wem sie denn nun eigentlich das Vertrauen schenken wollen.
Na gut, es ist Demokratie, ne? Also wir sagen dann eben, wir lassen die Wähler entscheiden. Das Problem ist in den USA nur, dass wir ein ganz merkwürdiges und historisch bedingtes Wahlsystem haben. Also wir hören alle immer von den Swing States, von den 7 Swing States dieses Mal. Und wir müssen halt dann schauen, dass wir nicht, also es geht ja nicht nur um die Swing States, sondern dann geht es auch noch um das Electoral College. Das sind so zwei verschiedene Dinge, wo man vielleicht ein bisschen drauf eingehen sollte.
Müssen wir auch.
Und wenn man sich dann eben auch die Geschichte vergewissert, wie eben dieses Electoral College zum Beispiel zustande gekommen ist, dann hat da auch noch ein gewisser Hang von Rassismus, der da mit reinspielt, was die Anzahl der Wähler in Anführungszeichen oder der Bevölkerung, die gezählt worden ist damals, angeht. Und dann haben wir eben diese ganz merkwürdige Geschichte, dass wir sagen, momentan ist es ein Putt. Aber das ist ein Putt nur im Hinblick auf dieses Electoral College. Weil im Grunde genommen kann jemand in den USA gewählt werden, kann dieses Putt sozusagen stattfinden und die Anzahl der Stimmen für den einen Kandidaten, der gewinnt, kann viel, viel höher sein. Ja. Andersrum, man kann die Zahl der abgegebenen Stimmen gewinnen, aber man verliert sozusagen im Electoral College. Und deswegen machen diese Kandidaten ja auch ihre oder stimmen die Kandidaten ihre Reiseziele genau daraufhin ab, weil man weiß sozusagen, New York ist auf jeden Fall für die Demokraten eingetütet, Kalifornien auch, Texas ist für die Republikaner derzeit noch eingetütet. Und deswegen bewegen wir uns im Grunde genommen nur innerhalb dieser 7 Bundesstaaten mit kleinen Abstechern hier und da.
Ja, Trump war ja gerade in New York und hatte eigentlich eine beeindruckende Vorstellung gegeben, muss ich sagen.
Ja, ob man die beeindruckend findet, in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Ne? Also mit was man auch sagen kann, rassistischen Untertönen oder auch ziemlich direkten rassistischen Aussagen. Nicht direkt von ihm, aber von Leuten, die er eben eingeladen hat.
Die er nicht versprochen hat.
Und beeindruckend auf jeden Fall, aber da hat sich vielleicht auch so ein Traum ein bisschen erfüllt, dass man ihm sagt, man möchte als jemand, der in New York aufgewachsen ist, den Madison Square Garden vollmachen. Ja, und das hat er geschafft. Und da hat er auch eine ganze Reihe von Prominenten, das ist ganz normal, mit eingeladen. Das machen die Demokraten ja auch. Um eben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für australische Hörer, man hat eben keine Wahlpflicht in den USA. Und deswegen ist es so eine Turnout-Elections, wie man im Englischen sagt, dass man eben so viele Leute wie nur möglich dazu bringt, zumindest in den Swing States, eben an die Wahlurne zu gehen an dem Tag.
Ja, Trump ist ja ein sehr stolzer Geschäftsmann aus New York. Da hat er seine Hotels und sowas alles. Da hat er sein Leben lang Geschäfte gemacht. Und trotzdem ist er dort so unbeliebt. Das finde ich ja auch irgendwie paradox.
Naja, also New York als Stadt und auch als Staat sind eher im westamerikanischen Sinne liberal, also demokratisch geprägt. Und insofern war ja auch einer der Gründe, warum einer der in New York stattfindende Fall, wo wir uns letztes Mal vor einem Monat oder vor 1,5 Monaten unterhalten hatten, wurde ja auch von der Seite von Trump versucht, diesen Fall aus New York selber rauszubewegen und zu sagen, die jegliche Jury wäre voreingenommen. Also er weiß im Grunde ganz genau, dass der durchschnittliche New Yorker ihm nicht besonders positiv eingestellt.
Du erwähntest das Wahlrecht. Im Gegensatz zu unserem relativ einfachen Wahlrecht, ich meine, wenn die Wahl vorbei ist, dann setzen wir uns hin mit einer Tasse Tee oder einem Butterbrot und eine Stunde später kriegen wir schon die ersten Ergebnisse und dann wissen wir auch schon fast, wer gewonnen hat. In Amerika ist das aber nicht der Fall.
Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Ne? Also erstens mal ist das Land groß, das macht es erstmal ein bisschen schwieriger, dann müssen wir verschiedene Zeitzonen, wobei Hawaii weiß jeder sozusagen, dass das für die Demokraten eingetütet ist und Alaska für die Republikaner, deswegen kann man das eigentlich schon sehr sicher vorhersagen. Aber das Schwierige ist, dass eben eine ganze Reihe von Faktoren Unsicherheit in das System mit reinbringen. Also wir hatten verschiedene Gerichtsvorgänge, die gerade noch anhängig sind, die noch über den Wahltag hinaus anhängig sein werden. Und es gibt eben Versuche, Leute von den Wahllisten zu streichen. Da hatten wir jetzt verschiedene Urteile, unter anderem eins vom Supreme Court in Washington. Anderweitig in den Einzelstaaten hatten wir verschiedene Urteile. Da wurde einmal gesagt, ja, der Gouverneur bzw. der Secretary of State darf das machen, sozusagen Leute aus der Wahlliste rausstreichen.
Aus welchen Gründen denn?
Ja, also die Republikaner machen das ganz gerne, weil sie eben sagen, mit der Behauptung auftreten, dass diese Leute kein Wahlrecht hätten, weil das entweder Einwanderer seien oder weil Leute verstorben seien. Wenn man sich aber die Zahlen ganz genau anguckt, und da gibt es verschiedene Studien dafür, da gibt es eigentlich keinen Beweis dafür. Aber es wird halt sozusagen Zweifel gesät. Und dieses Zweifelsäen ist meines Erachtens nach politisch gewollt. Und das hatten wir ja beim letzten Mal auch gesehen, schon 2020. Das hat ja kulminiert sozusagen in diesem 6. Januar, in diesem Sturm auf das Kapitol. Und das ist meiner Meinung nach, das habe ich in einem Artikel in der Conversation Anfang dieser Woche versucht aufzudröseln, das ist gewollt. Das ist politisch gewollt, dass man eben nicht nur an dem Ergebnis mittlerweile zweifelt, sondern an der Integrität des Prozesses. Also der Wahlprozess soll sozusagen dadurch unterminiert werden. Und alle diese Dinge, die wir derzeit hören, dass eben Leute wählen, die angeblich tot sind, was ganz selten vorkommt, oder dass jetzt Briefwahlunterlagen falsch abgegeben worden seien, oder dass diese fast 180 mittlerweile laufenden Prozesse oder diese State Election Board in Georgia, von dem die Hörer vielleicht schon mal gehört haben. alle diese Prozesse sind eigentlich dazu da, um zu sagen, die Wahl ist nicht legitim. Und dann kann man hinterher natürlich sagen, wenn ich verliere als Trump, der Wahlprozess war nicht legitim und ich bin eigentlich derjenige, der gewonnen hat. Das ist ein ziemlich düsterer Blick auf die Demokratie.
Ja, ich wollte sagen, Demokratie, ich meine, dieser ganze Zweifel, der da gesät wird und das Misstrauen, das ist ja für ein demokratisches Zusammenleben Gift.
Absolut. Also es geht ja im Grunde nur darum, zu gewinnen. Also man hat ja eine, auch
at
wiederum...
At all cost.
At all cost. Es, wiederum, wenn man eben nur zwei Parteien hat oder Kandidaten von zwei Parteien, oder eine Wahl zwischen zwei Personen, dann ist es schwierig. Ne? Also wenn man sich dann für die deutschen Zuhörer, finde ich eigentlich das System in einem Land wie Deutschland fast schon besser, weil man eben sagt, im Grunde weiß jede Partei der größeren Parteien, jedenfalls als ich aufgewachsen bin, CDU oder SPD, wusste man, die müssen in eine Koalition mit rein. Und das bedeutet, dass man nicht alles das, was man eigentlich haben will, durchdrücken kann. Wenn man aber im Zwei-Parteien-System ist, dann hat man ja auf jeden Fall sozusagen, wenn man 50% plus eine Stimme hat, dann ist man ja durch. Ja, das wird ein bisschen dadurch verkompliziert in den USA, dass man auch noch im Idealfall das Repräsentantenhaus und den Senat gewinnt. Wenn man das dann alles in einer Hand hat, dann kann man durchregieren sozusagen. Aber das lässt sich, glaube ich, dadurch ganz gut erklären, dass man eben eine binäre Wahl hat. In dem Fall Harris gegen Trump, das ist natürlich für die Medien toll. Aber für eine Demokratie auf Dauer gesehen, glaube ich, Gift, wie du gerade eben gesagt hast.
Professor Markus Wagner von der Universität in Wollongong. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, was es bedeutet, wenn Donald Trump eine Wahl verliert. Wenn das jetzt wieder passiert, kann das wieder so passieren?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir wieder in diese Schiene vom 6. Januar eventuell reinlaufen. Also die erste Frage ist ja, gewinnt er oder verliert er? Wenn er gewinnt, dann haben wir wahrscheinlich ein geringeres Problem, weil jedenfalls geht man davon aus, dass die Demokraten weit weniger aggressiv sind im Hinblick auf Gerichtsverfahren, obwohl die auch von der Seite kommen werden. Ne? Also wir sehen es ja jetzt schon. Wir haben knapp 180 Gerichtsverfahren schon vor der Wahl laufen. Die werden teilweise von Republikanern angestoßen, zum geringeren Teil von Demokraten oder demokratisch orientierten und republikanisch orientierten Parteien. Aber was man eben ganz klar sehen wird, meiner Meinung nach, wenn Trump verliert, dann wird eine Rhetorik aufgebauscht werden, die schon im Erscheinen begriffen ist, die auch schon geplant ist. Ne? Also das muss man ganz klar sehen. Über die letzten 4 Jahre hinweg wurde, was auch immer nach dem 5. November passieren könnte, wenn Trump verliert, ist im Vorhinein geplant. Wir haben schon Desinformationen ohne Ende. Wir werden ganz sicher ganz enge Wahlausgänge haben. Da braucht es Geduld. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Butterbrot schmieren, aber ganz viele davon über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Es wird ganz sicher Gerichtsverfahren geben, die sich relativ lange hinziehen werden. Es wird eine große Anzahl von Gerichtsverfahren geben. Letztes Mal waren es 62. Einige davon sind zurückgezogen worden, die anderen wurden alle verloren. Dieses Mal ist diese ganze Prozedur und der ganze Apparat schon im Vorhinein aufgebaut worden. Letztes Mal war das alles ad hoc. Ne? Und was letztes Mal nicht der Fall war, ist, dass der Supreme Court eingeschaltet worden ist. Und ich vermute, dass wenn er verliert, dass dann eben versucht wird, vor den Supreme Court zu gehen. Und dann sind wir ganz schnell wieder beim Jahr 2000. Wo Bush gegen Gore mit diesem Hanging Chad in Florida zugange war. Und das Merkwürdige an der ganzen Sache ist ja, dass wir am 6. Januar fertig sein müssen.
Ja, das ist nun richtig, also so ein Datum, das ist in Zement gegossen. Da muss man das machen?
Da muss man fertig sein. Und das hatten wir dann bei dieser Wahl im Jahr 2000, wurde eben gesagt, wir haben jetzt nur noch einen Tag Zeit. Das war damals zwar nicht so, aber wir haben nur noch einen Tag Zeit. Und Florida wurde eben dann auch für Bush damals erklärt von einer republikanischen Secretary of State. Und meiner Meinung nach richtigerweise hatte damals eben die Gore-Seite gesagt, wir versuchen das nicht irgendwie weiter zu so hinauszuzögern oder in irgendeiner Weise gerichtlich vorzugehen, nachdem der Supreme Court damals ja entschieden hatte. Wir setzen ganz enge Maßstäbe jetzt für eine weitere Auszählung. Die wurde nochmal strenger interpretiert von dem Florida Secretary of State. Aber man hat eben dann gesagt, wir wollen demokratisch sozusagen sauber arbeiten und sagen dann, wir schaffen es einfach nicht mehr. Aber ob jemand wie Trump das machen würde, das steht, glaube ich, schon nicht mehr außer Frage. Ne?
Ja, er gehört nicht zu den Leuten, die also Rückzieher machen.
Auf keinen Fall.
Wenn sie mal in Gang sind, dann sind sie dann. Also,
richtig.
Ja, der könnte sich also durchaus nach der Wahl auch noch eine weitere, wieder mal eine Krise anbahnen.
Ich gehe davon aus, dass wenn Trump verliert, das Electoral College oder große Zweifel aufkommen, die ja schon gesät worden sind. Das ist ja der ganze Punkt, den ich versuche, die ganze Sendung schon zu machen. Er mag noch nicht mehr verlieren, aber zumindest die Zweifel, die da gesät worden sind, dass hier der Prozess nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist oder dass man hier Zweifel haben könnte, ob da nicht doch tote Leute gewählt hätten. Wir haben die Studien, sind alle gemacht worden. Es haben 23 Personen unrechtmäßig irgendwann mal gewählt in einem Sample, das auch um die 23 Millionen, glaube ich, war, also 0,001%. Ne? Also.
Ja, wie siehst du denn nun die nähere Zukunft? Wenn Trump gewinnen sollte, was meinst du denn, was er für eine Politik machen will?
Also ich glaube, das wissen wir eigentlich. Wenn man sich seine Aussagen anschaut, und die muss man sich eben auch so anschauen. Also man kann nicht immer sagen, ja, Trump meint es nicht so. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Wenn er irgendwas ganz Schlimmes sagt, dann wird immer von seinen Verteidigern gesagt, ja, der Trump meint es nicht so. Mhm. Aber man muss ihn auch mal beim Wort nehmen. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann kann man eben ganz schnell drauf kommen, dass er eben gesagt hat, wir müssen unsere politischen Gegner strafrechtlich oder auch zivilrechtlich verfolgen. Wir würden unter anderem auch das Militär gegen unsere eigenen Bürger einsetzen. Wir, das ist ganz klar von ihm gesagt worden, wir deportieren Leute, Einwanderer aus dem Land raus, millionenfach. Ne? Also die Rede ist von irgendwie von 2 bis 25 Millionen Leuten.
Ja.
Das muss man irgendwie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gegen ausländische Staaten wird agitiert, also Allianzen, die schon ganz lange, auf die man sich verlassen hat, also auch Australien oder auch europäische Staaten dürfen sich da gar nicht so ganz sicher sein. Dann wird so eine Politik in Aussicht gestellt, wo eben gesagt wird, diejenigen Staaten, die sich für die Demokraten entschieden haben, die kriegen eben nicht mehr so viel Geld oder denen wird nicht mehr so viel Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es eben diese ganzen Kämpfe, ob das jetzt mit Abtreibungsfragen zu tun hat oder mit Bildungsfragen zu tun hat. Trump 2.0, auch wenn er sich von diesem Projekt 2025 so ganz stark abgesetzt hat, wird davon beeinflusst sein. Das ist einfach, wenn man sich die Personen anguckt, die jeweils dahinter stehen und die für ihn gearbeitet haben, da ist eine große Überschneidung. Trump 2.0 würde ganz anders aussehen als die erste Runde.
Ja, und wenn wir jetzt von der Kandidatin Harris sprechen, was würde die dann machen?
Ich glaube, da wird man eher eine Weiterentwicklung, und das meine ich gar nicht als positiv, sondern das ist einfach eine Beschreibung, eine Weiterentwicklung von der Politik von Biden sehen. Eine weitere Hinorientierung zum Pazifik, weg vom Atlantik. Weitere Unterstützung für die Ukraine, aber nicht in dem Maße, wie wir sie vielleicht jetzt sehen. Und eine Gangart, die auch gegenüber Einwanderern härter ist als derzeit, aber nicht im annähernden hohen Maße wie von Trump. Also ich würde sagen, das ist eine Weiterführung und Weiterentwicklung von Biden. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass sie einfach nicht so radikal andere Maßnahmen ergreifen würde, wie wir sie derzeit haben. Das Ganze wird dadurch einfach überschattet werden, darüber haben wir gar nicht gesprochen, der Wahlausgang, was im Repräsentantenhaus und im Senat passieren wird. Ne?
Genau.
Das hängt immer davon ab, wie die Mehrheitsverhältnisse auf der legislativen Seite aussehen.
Ich hoffe, wir haben nach der Wahl nochmal Gelegenheit, über das ganze Thema zu sprechen. Für heute müssen wir dieses Thema ablegen. Ich bedanke mich vielmals für den Besuch, Markus Wagner. Das war sehr, sehr interessant. Ja, wollen wir mal sehen, was für ein Wahlausgang sein wird.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.